Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Bridget schwitzt. Sie schnaubt, als sie merkt, wie ihr zwei Tropfen die Schläfe herunterrinnen und schiebt sich hinter Adelaide Churchill die schmale Treppe nach oben in den ersten Stock. Sie merkt die Übelkeit anrollen. Ein eiskalter Schauer läuft ihr über den schweißnassen Rücken. Seid ihr sicher, dass wir hier alleine hinauf sollten, Miss? Ich habe nichts gehört und glaube nicht, dass die Herrin schon zurück ist. Was ist, wenn der Mörder noch hier oben ist? Als sie keine Antwort bekommt, merkt sie, dass die andere Frau noch auf der Treppe wie angewurzelt stehen geblieben ist und links durch die offene Tür des Gästezimmers starrt. Bridget reckt ihren Hals. Nun kann sie auch unter dem Bett hindurchsehen. Geradewegs auf den leblosen Körper von Abby Borden.
Jawohl. Ja, super. Jetzt hast du mir den natürlich direkt von der Liste geklaut, aber damit bin ich sehr einverstanden. Ich höre das ja viel lieber von dir.
Shame on me.
Ja, absolut.
Mit deinem Lächeln begrüßen wir euch herzlich zu Früher war mehr Verbrechen.
Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina.
Und Katharina.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid heute.
Zu unserer 25. Folge.
Ja, oh Gott, oder? Das ging richtig schnell.
Stellt euch einen Trommelwirbel, Akrobaten, Zirkus, Artisten vor.
Genau, das haben wir jetzt alle so vor Augen. Jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für all eure Unterstützung auf allen Kanälen, alles, was ihr so für uns tut und die lieben Kommentare, die wir immer von euch bekommen und die Nachrichten. Also ohne euch würde das Ganze hier überhaupt gar keinen Spaß machen und das ist so toll, dass ihr uns so, so lieb unterstützt die ganze Zeit.
Also ohne euch wäre es halt einfach wie früher nur Nina und ich, die am Telefon über sowas reden.
Genau, was auch Spaß macht. Also bevor ich jetzt hier einen auf den Deckel bekomme, ist natürlich auch super.
Ich habe die Waffe schon im Anschlag, ja.
Ja, ja, ich kenne dich ja. Da muss man vorsichtig sein.
Ja.
Jedenfalls herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr das Ganze noch weiter so machen wollt oder das vielleicht auch noch gar nicht gemacht habt, dann kommt doch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal und schaut euch mal an, was wir da so haben und gebt uns ein paar Likes und Kommentare und natürlich auch gerne auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Die Links dazu findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Falls ihr Lust habt, uns da vielleicht mal ein Käffchen auszugeben und dafür sind wir euch natürlich unendlich dankbar.
Herzlichen Dank von uns dafür.
Gut, jetzt möchte ich aber anfangen hier. Ich habe das Käffchen hier direkt vor mir stehen, lehne mich gemütlich zurück und kann gar nicht abwarten, die Geschichte der Lizzie Borden von dir zu hören.
Und das Schöne ist, die Geschichte heute ist gespickt mit einigen Skurrilitäten der Kriminalistik des 19. Jahrhunderts. Getreu unserem Hashtag, nur im 19. Jahrhundert. Ein kleiner Shoutout an geliebte Walli.
Ja.
Und wir sprechen über einen grausamen Doppelmord, der zwar bis heute ungelöst ist, aber einer der bekanntesten Mordfälle der US-Geschichte werden sollte. Ihr habt es bestimmt erraten, Nina in jedem Fall. Wir reden heute über Lizzie Borden und den Doppelmord, den sie eventuell begangen hat.
Ja.
Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Wir gehen nun in unserer Zeitmaschine zurück an den Vormittag des 4. August 1892. Es ist ein sehr heißer Donnerstag, wie ihr schon in der Einleitung gehört habt. Und in Fall River im US-Bundesstaat Massachusetts, circa 60 Kilometer südlich von Boston, steht das Haus der Familie Borden.
Mhm.
Es ist 7 Uhr morgens und im Haus in der Second Street Nummer 92 frühstücken der 69-jährige Andrew Jackson Borden, seine 64-jährige Frau Abby Durfee Gray Borden und Andrews Schwager aus erster Ehe, der 60-jährige John Winnicom Morse, der seit dem Tag zuvor zu Besuch im Hause ist. Gegen 8.45 Uhr macht sich John Morse mit dem Andrew Borden, auch wenn seine erste Frau verstorben ist, immer noch sehr eng befreundet ist, auf den Weg in die Stadt, um weitere Verwandte zu besuchen und ein paar Erledigungen zu machen. Andrew Borden selbst verlässt kurz nach 9 Uhr sein Haus, um einige Briefe zur Post zu bringen. Dabei hat er auch Schreiben, die er für seine 32-jährige Tochter Lizzie abschicken sollte. Lizzie selbst ist gegen etwa 9 Uhr aufgestanden und auch nach unten gegangen und die anderen Frauen des Hauses beginnen nun mit dem nötigen Hausputz, wie man das halt so macht im 19. Jahrhundert als Frau.
Mhm.
Abby Borden richtet ab 9.30 Uhr das Gästezimmer im ersten Stock für John Morse wieder her und das aus Irland stammende 26-jährige Dienstmädchen Bridget, genannt Maggie Sullivan, beginnt draußen die Fenster des Erdgeschosses zu putzen. Zuvor hatte Lizzie Borden Bridget noch gefragt, was sie denn heute so an Aufgaben verrichtet. Und weist sie auch darauf hin, dass sie ruhig die Hintertür auflassen kann, denn Lizzie selbst ist ja jetzt unten und macht sich daran, ihre kleinen Stofftaschentücher zu bügeln.
Ja, was man so tut, ne?
Genau. Irgendwann meint Bridget Sullivan zu hören, wie jemand, vermutlich Mr. Borden, der zurück von seinen Erledigungen kommt, das wird aber in der Aussage später von ihr nicht ganz so deutlich, versucht die Vordertür zu entriegeln, es aber nicht hinbekommt.
Okay.
Daher geht Bridget nach vorne und entriegelt die Tür von innen, die scheinbar verschlossen ist.
Bridget war doch draußen, oder? Die hatte doch die Fenster geputzt. Und sie ist dann ums Haus rum?
Nee, als sie das hört, geht sie durch das Haus nach vorne, öffnet die Tür von innen.
Mhm.
Und dabei flucht sie, weil sie halt sieht, dass der Schlüssel steckt. Und sie sagt später aus, dann hätte sie von oben Lizzie Borden lachen hören.
Okay.
Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten.
Mhm. Und wer stand jetzt an der Tür?
Gehen wir mal davon aus, dass sie dann Andrew Borden aufgemacht habe. Dann ist es nämlich etwa 11 Uhr, weil Andrew Borden gegen 11 Uhr wiederkehrt von seinen Besorgungen. Wahrscheinlich so 5 vor 11. Er geht ins Esszimmer, unterhält sich dort dann mit seiner Tochter Lizzie und Bridget Sullivan kann hören, wie Lizzie ihrem Vater erzählt, dass die Stiefmutter Abby eine Nachricht erhalten hätte von einer kranken Freundin und gebeten worden sei, doch diese Freundin dann zu besuchen und ein bisschen zu umsorgen und deswegen das Haus verlassen habe.
Okay. Also man kann von der Eingangstür her die Treppe nach oben nicht einsehen.
Doch, das kann man. Direkt von der Eingangstür ist rechter Hand die Treppe nach oben.
Mhm.
Du kannst nicht komplett durchgucken bis zur Küche, aber Esszimmer, Wohnzimmer und Küche sind hintereinander gelegt. Es gibt nicht einen Flur, sondern es gibt nur vorne diesen Vestibül, das Treppenhaus und dann gibt es die Räume, die sich daran anschließen.
Okay, und gibt es eine zweite Treppe?
Ja, es gibt hinten eine Treppe und es gibt vorne eine Treppe.
Und das Gästezimmer?
Das liegt direkt, wenn du hochkommst. Mit der Treppe machst du 90 Grad Schlenker und schaust direkt auf das Gästezimmer.
Ah ja.
Während dann Andrew Borden sich im Wohnzimmer für seinen Mittagsschlaf bereit macht, geht Bridget Sullivan nach oben, sie fühlt sich nicht so gut, in ihr Mansardenzimmer und ruht sich aus.
Mhm.
Das ist zumindest der Plan. Keine 10 bis 15 Minuten später hört Bridget, wie Lizzie sie aus dem Erdgeschoss ruft. Der erschreckende Grund ist, jemand habe sich Zugang zum Haus verschafft, ihren Vater getötet und diesen habe sie nun gefunden.
Aha.
Lizzie selbst sei währenddessen draußen gewesen, habe in der Scheune im ersten Stock Bleigewichte gesucht, die sie zum Angeln brauchte.
Mhm.
Und die Fliegengittertür habe, als sie wieder zurückkehrte, weit offen gestanden von der Hintertür des Hauses.
Mhm.
Andrew Bordens Leiche liegt genau dort, wo er sich für seinen Mittagsschlaf hingelegt hatte, nämlich rücklings auf dem Sofa neben der Tür des Wohnzimmers. Sein blutverschmiertes Gesicht weist tiefe Wunden auf und ist kaum noch zu erkennen.
Das ist wirklich kein schönes Bild. Nee.
Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man von unten vom Hauseingang reinkommt, ist rechter Hand die Treppe, wie schon beschrieben. Dann kann man geradeaus durchgehen durch eine Tür und kommt in das Wohnzimmer.
Ah, okay.
Und auf der linken Wandseite steht ein Sofa, auf dem Andrew Bordens Leiche nun liegt. Jetzt ist es so, dass direkt links noch neben dem Sofa eine Tür zum Esszimmer ist.
Mhm.
Und hinter dem Sofa, wenn man weiter durchgehen würde, geradeaus, eine Tür zur Küche.
Okay.
Am besten schaut ihr euch den Plan wirklich mal im Internet an, dann könnt ihr noch ein bisschen besser mit uns miträtseln.
Ja, cool.
Nun passiert in den folgenden rund 10 Minuten zwischen 10.10 Uhr und 10.19 Uhr einiges, was für die Frage nach der Täterschaft wichtig ist, kurz hintereinander und auch parallel.
Mhm.
Deswegen nicht verwirren lassen, ich guide euch dadurch.
Mhm.
Lizzie Borden schickt nun Bridget Sullivan nach einem Arzt und auch nach ihrer Freundin bzw. Nachbarin Miss Russell. Sie wolle nicht alleine im Haus bleiben und Bridget läuft daher zum Arzt der Familie, Dr. Bowen, der direkt gegenüber der Familie wohnt, aber trifft dort nur dessen Frau an, die verspricht, ihren Mann zu informieren. Während Bridget also weiterläuft, um nun Miss Russell zu informieren, sieht eine andere Nachbarin der Familie, nämlich Adelaide Churchill, die allein zurückgebliebene Lizzie an der Hintertür des Bordenhauses stehen.
Okay.
Auf ihre Nachfrage, was denn los sei, ruft Lizzie sie herüber. Im Haus berichtet Lizzie Mrs. Churchill dann von den grausigen Ereignissen. Dabei äußert Lizzie auch die Vermutung, dass ihr Vater einen Feind gehabt haben müsse, der wohl auch die Milch der Familie vergiftet habe.
Mhm.
Denn nur so ließe sich erklären, dass alle bis auf Bridget Sullivan die letzten Tage hindurch krank gewesen seien.
Okay.
Nun geht Lizzie davon aus, dass sich ein Feind ihres Vaters Zugang zum Haus verschafft und ihn getötet hat. Schließlich bittet Lizzie auch Mrs. Churchill darum, einen Arzt zu holen, weil Bridget noch nicht zurückgekommen ist. Und von einem benachbarten Stall aus schickt Adelaide Churchill dann einen Burschen nach einem Doktor. Lizzie Borden ist nun also wieder einige Minuten alleine. Bridget Sullivan, die zwischenzeitlich Lizzys Freundin benachrichtigen konnte, kehrt nun zurück zum Haus der Bordens, wo mittlerweile auch wieder Mrs. Churchill und der angefragte Dr. Bowen eingetroffen sind.
Okay.
Kurze Zeit später trifft auch Miss Russell, die gute Freundin von Lizzy, ein. Der Arzt fühlt nun den Puls von Andrew Borden, kann aber nur dessen Tod feststellen und er fragt Bridget Sullivan nach einem Laken, damit er den Toten abdecken kann. Lizzy Borden bittet nun den Doktor darum, auch ihre Schwester Emma, die bei einer Freundin in Fairhaven weilte, via Telegramm über den Mord zu informieren. Mhm. Auf seine Nachfrage, wo denn überhaupt ihre Stiefmutter Abby sei, weil die hat ja jetzt länger schon keiner mehr gesehen, verweist Lizzy auch auf das, was sie schon ihrem Vater erzählt habe, nämlich dass Abby eine Nachricht erhielt von einer kranken Bekannten und vermutlich zu dieser gegangen sei.
Ja.
Und so verlässt Dr. Bowen das Haus in der Second Street wieder und fährt mit seiner Kutsche in Richtung Telegrafenamt.
Okay.
Jetzt haben wir etwa 11.19 Uhr.
Ja.
Das wissen wir dank Officer George Allen so genau, denn er ist der Erste seiner Zunft, der an diesem Tag das Haus der Bordens betritt. Und falls ihr euch fragt, wie nun dieser von dem Mord an Andrew Borden erfahren hat, als Mrs. Churchill im Stall war, um einen Jungen nach dem Arzt zu schicken, waren die Männer dort so hellsichtig, dass sie auf der Polizeistation angerufen haben.
Ach Mensch, ja, gute Idee, ne?
Ja, aus dem Haus der Bordens selber hatte bis dato keiner daran gedacht.
Na gut, es ist natürlich auch eine Schocksituation, ne? Ganz neutral betrachtet.
Ja, das stimmt.
Es war ja auch wirklich keine schöne Szene. Googelt es nicht.
Obwohl man sagen muss, dass glücklicherweise die meisten Fotos, die man findet von den Leichen, mittlerweile so verfremdet sind, gerade im Gesicht und in der Kopfregion, dass man keine Details erkennen kann.
Aber es ist trotzdem, also die Bilder sind schon sehr grafisch.
Es treffen nun also weitere Beamte ein und beginnen ab etwa 11.30 Uhr damit, das Haus nach Spuren eines Eindringlings abzusuchen, von dem man zu diesem Zeitpunkt ausgeht. Da Lizzy Borden vermutet, dass ihre Stiefmutter mittlerweile wieder nach Hause gekommen sein könnte, sie habe nämlich entsprechende Geräusche gehört oder vermeint das zumindest.
Ja, aber die hätte doch mitbekommen, dass da die ganze Mannschaft in dem Wohnzimmer versammelt ist oder was. Da geht man doch nicht erstmal nach oben und macht sich frisch.
Lizzy schickt nun Mrs. Churchill und Bridget Sullivan nach oben in den ersten Stock, während die Polizei weiterhin im Erdgeschoss vor sich hin werkelt. Und im Gästezimmer, das Abby Borden für den Übernachtungsgast John Morse wieder herrichten wollte, stoßen die beiden Frauen auch auf die Leiche der Stiefmutter.
Mhm.
Sie liegt bäuchlings auf der Tür abgewandten Bettseite vor dem Waschtisch. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr die Treppe raufkommt und geradewegs auf das Gästezimmer zuschaut, steht in der Mitte des Raums ein großes Bett. Dahinter ist ein Waschtisch und genau dazwischen, zwischen Bett und Waschtisch, lag die Leiche von Abby Borden.
Mhm.
Und ihr Hinterkopf weist tiefe Wunden auf. Nachdem John Morse mittlerweile ebenfalls zurückgekehrt ist, erreicht auch der Gerichtsmediziner Dr. William Dolan gegen 11.45 Uhr das Haus. Keine Stunde nach dem Mord an Andrew Borden also.
Ja, effektiv.
Während im Inneren des Hauses die Ermittlungen anrollen, bildet sich in den folgenden Stunden des 4. Augustes vor dem Haus in der Second Street eine Menschenmenge an Schaulustigen, die auch in den folgenden Tagen nicht kleiner werden sollte.
Klassiker. Kein Mord im 19. Jahrhundert ohne eine Menschenmenge. Das geht einfach nicht.
Das ist eigentlich das Äquivalent heutzutage zu irgendwelchen Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Chats, die dann plötzlich losbrechen. Dr. Dolan untersucht nun alternierend die beiden Leichen. Also er berichtet später, wie er mal nach oben läuft, dann läuft er wieder nach unten und vergleicht seine Ergebnisse miteinander. So müsst ihr euch das vorstellen. Mr. Bordens Hand findet der Arzt noch warm vor, während frisch aussehendes Blut noch aus seinen Wunden sickert und auf den Teppich unterhalb des Sofas tropft. Der Kopf des Toten ruht auf einem Sofakissen, das wiederum auf Andrew Bordens zusammengefaltetem Mantel liegt.
Okay.
Zu den Habseligkeiten, die bei der Leiche gefunden werden, zählen unter anderem seine Uhr, $81 und ein goldener Ring an seiner linken Hand, den Lizzy ihrem Vater etwa 15 Jahre zuvor geschenkt haben soll. Als Dr. Dolan die Leiche von Mrs. Borden begutachtet, fallen ihm die Wunden an ihrem Hinterkopf und das geronnene, dunkle Blut auf. Im Gegensatz zu Andrew Borden ist die Leiche seiner Frau vollkommen erkaltet, was natürlich Rückschlüsse auf den Tatverlauf zulässt. Die Mageninhalte der beiden Toten sollten später die Zeitabfolge stützen. Aber dazu gleich mehr. Am Nachmittag des 4. August, um kurz nach 15 Uhr, werden die Leichen noch im Haus der Bordens auf dem Esstisch grob obduziert. Es war ein extrem heißer Tag, ihr könnt euch also vorstellen, wie angenehm das gewesen sein muss. Mhm. Und generell ist es so, dass während die Polizei das Haus nach möglichen Spuren und Hinweisen durchsucht, die Leichen recht lange an Ort und Stelle bleiben. Und wie wir es aus dem 19. Jahrhundert ja schon gewohnt sind, läuft in regelmäßigen Abständen einer der Anwesenden durch die Tatorte, klar, darunter auch gerne Reporter und Journalisten, die später dann davon berichten. Mhm. Neben den vorhandenen Leichen weisen beide Tatorte jedoch keinerlei Rückschlüsse auf einen Einbruch oder Raub auf. Alles ist ansonsten an Ort und Stelle und wie ihr gehört habt, ist ja auch nichts, was im Besitz von Andrew Borden war, gestohlen worden. Mhm. Die einzigen weiteren Spuren sind die mehr als insgesamt 200 Blutspritzer, die an beiden Tatorten zusammengezählt werden können. Mhm. Es werden zudem, weil wir haben ja schon die Geschichte gehört, von der eventuell vergifteten Milch der Familie Proben der Milch genommen. Mhm. Und im Keller stellen die Beamten verschiedene Beile sicher. Also so kleine Hatchets, wie wir sie auch schon aus anderen Fällen kennen, ja, unter anderem aus unserer Folge über Carrie Nation. Und auf einem Beilkopf, da ist der Stiel abgebrochen worden, finden sie Haare und etwas, das sie für Blut halten. Boah. Mhm. Zudem scheint der Beilkopf vor kurzem mit Asche gereinigt worden zu sein.
Okay.
Die eingehende Autopsie der Leichen, die dann am 11. August stattfindet, kommt zu folgenden Ergebnissen. Andrew Borden hat vollkommen gesunde Organe. Die Todesursache des 69 Jahre alten Mannes sind eindeutig die 11 Wunden am Kopf.
Ja, gut. Also wie soll ich sagen? Ne? Wenn man das Bild von Herrn Borden sieht, dann fragt man sich auch jetzt nicht, ob er Leberversagen hatte.
Ja. Aber es hätte ja sein können, dass er vielleicht Zeichen einer Vergiftung aufwies.
Richtig.
Dem ist aber nicht so. Todesursache, wie gesagt, sind die 11 Wunden am Kopf und natürlich vor allem jene 10, die ihm im Gesicht getroffen haben. Boah. Und die ihm wohl zugefügt wurden von jemandem, das ist zumindest die Vermutung in der Verhandlung, der sich hinter ihm befand,
Ach. Also
nicht in seinem Blickfeld war. Mhm. Der restliche Körper von Andrew Borden ist unversehrt. Mrs. Borden weist eine Wunde am Rücken und ansonsten ebenfalls ausschließlich Wunden am Kopf, in ihrem Fall vor allem dem Hinterkopf, auf. Hier sind es 18 Stück.
Boah.
Im Gesicht hat sie Prellungen, die aber vermutlich von dem Sturz auf das Gesicht stammen. Der Gerichtsmediziner vermutet daher, dass hier der Täter oder die Täterin zu Beginn der Tat hinter Mrs. Borden stand, sie dann stürzt und dann später über ihr.
Mhm.
Manchmal werden die Schläge aber auch so rekonstruiert in ihrer Reihenfolge, dass der Täter Abby Borden gegenüberstand, nach dem ersten Schlag an ihre Schläfe sie zu Fall brachte und sie im Fall dann auf dem Bauch landete.
Ja, aber also ich halte das andersrum auch für wahrscheinlicher, einfach weil sie ja auf den Bauch fällt.
Ja,
wenn
genau.
Man jetzt sich vorstellt, man würde von vorne angegriffen, würde man vielleicht eher rückwärts taumeln, denke ich.
Und da ist auch nicht viel Platz zwischen Bett und Waschtisch.
Nee.
Also der das irgendwie erklären könnte, dass sie Zeit hätte, sich noch irgendwie im Fallen umzudrehen oder so.
Ja, und sie würde ja auch nicht in die Richtung laufen wollen.
In jedem Fall muss der oder die Täterin bei beiden Morden unweigerlich mit Blut besudelt worden sein oder Blut abbekommen haben. In beiden Fällen ist es auch so, dass die Wunden auf ein Beil als Tatwaffe hindeuten. Und tatsächlich stimmt auch eines der gefundenen Beile, nämlich der Beilkopf, dessen Stiel entfernt wurde und der ja auch vermeintliche Blutspuren aufweist, mit den Wunden der Opfer überein.
Und das stammte nachweislich da aus dem Haus, also das konnte man auch bestätigen, dass das...
Naja, in der Anhörung später ist es so, dass natürlich auch Lizzie gefragt wird, erkennen Sie dieses Beil wieder, oder Bridget wird gefragt. Es ist aber so, die hatten mehrere Beile da im Keller liegen und in der Regel merkt man sich ja jetzt nicht, welches Werkzeug was im Haus ist und könnte das hundertprozentig identifizieren.
Nee, das ist richtig. Im Zweifel vielleicht noch nicht mal genau, wie viele man hat oder so, das kennt man ja auch selbst. Also nicht mit den Beilen. Bei meinen Beilen weiß ich ganz genau, wie viele ich habe.
Ja. Vielleicht noch kurz als Side Note, sowohl bei beiden Leichen als auch in den Milchproben können dann in der Untersuchung später keinerlei Gifte nachgewiesen werden.
Ah, okay. Aber war es nicht so, dass die Familie vorher so Zeichen von Nahrungsmittelvergiftung so aufgewiesen hatte?
Genau, aber man kann die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nachweisen.
Okay.
Das kann natürlich auch ein Fehler der damaligen Medizintechnik sein.
Sehr gut möglich.
Der Möglichkeiten, sowas nachzuweisen, kann vielleicht aber auch daran liegen, dass das Gift, was verwendet wurde, relativ flüchtig war.
Ja, oder es war eben woanders drin, ne?
Genau. Durch die Blutgerinnung der beiden Leichen zum Zeitpunkt ihres jeweiligen Auffindens und auch der Verdauungsstadien der Mageninhalte ist davon auszugehen, dass Mrs. Borden zuerst starb, vermutlich sogar eine bis anderthalb Stunden vor ihrem Mann.
Okay, also so gegen 9:30.
Genau, und wenn wir davon ausgehen, dass Andrew Borden gegen 11 Uhr starb, also er kam kurz vor 11 zurück, legte sich dann hin, dann muss Abby Borden zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr gestorben sein. Mhm. Und der erste Reflex war natürlich, von einem externen Täter auszugehen, weil man das für so total abwegig hielt, dass erstens so ein grausames Verbrechen innerhalb einer Familie stattfindet und dann auch noch von einer Frau verübt, weil wir haben nun mal hier, wenn dann, weibliche Verwandte, die im Haus sind. Mhm. Daher nimmt die Polizei binnen weniger Stunden zuallererst einen Verdächtigen fest, der dann eher scheinbar in ihr Schema zu passen schien. Doch der portugiesische Einwanderer war nachweislich unschuldig und wird dann wieder gehen gelassen.
Oh Gott, ja.
Dr. Bowen gegenüber äußert Lizzie Borden den Verdacht, dass einer der Mieter ihres Vaters vielleicht etwas mit den Morden zu tun haben könnte. Sie habe hier schon öfter laute Unterhaltungen mitbekommen, wenn Leute nicht zahlen wollten oder ihr Vater nicht wollte, dass sie bestimmte Geschäfte in seinen Immobilien ausübten. Aber diese Spur wird im Nachhinein ins Leere führen. Mhm. Relativ schnell wird also klar, dass der oder die Täterin wahrscheinlich im Hausstand der Bordens zu suchen ist. Und wie schon erwähnt, lebten zur Zeit der Morde Andrew Borden im Haus und seine Frau Abby, die Töchter Emma, die nicht in der Stadt ist zu dem Zeitpunkt, und halt Lizzie, sowie das Hausmädchen Bridget Sullivan. Zu beiden fraglichen Tatzeiten waren aber lediglich Lizzie und Bridget im Haus der Bordens. Mhm. Und Bridget wurde aber ja mehrfach, auch von Lizzie unter anderem, beim Fensterputzen von außen gesehen.
Ja.
Daher wird bereits am Samstag nach der Tat, also nur wenige Tage später, Lizzie durch die Behörden verdächtigt. Doch sie behauptet weiterhin, etwa 20 Minuten lang in der Scheune gewesen zu sein, nachdem sie mit ihrem Vater gesprochen habe und deswegen quasi ein Alibi zu haben, weil sie nicht im Wohnzimmer gewesen sein kann, ihrer Aussage nach.
Hm.
Ja, bevor wir da später drüber reden, ich habe mir das für den Schluss aufgehoben, schauen wir uns doch erstmal an, wer Lizzie Borden eigentlich war. Zum Zeitpunkt der Morde ist Lizzie, wie schon erwähnt, 32 Jahre alt und ledig. Auf unserem Instagram-Kanal seht ihr auch ein Porträt von ihr. 1863, als Lizzie 2 Jahre alt ist, stirbt ihre leibliche Mutter und 2 Jahre später heiratet ihr Vater wieder.
Hm.
So wird Abby Borden die Stiefmutter von Emma und Lizzie. Wirklich warm werden die Töchter aber wohl nie mit ihr. Lizzie sagt beispielsweise später auf die Frage danach, ob sie eine herzliche Beziehung zu ihrer Stiefmutter gehabt habe, sie sei freundlich gewesen.
Mhm.
Ja. Allerdings muss man sich jetzt vor Augen führen, das Mädchen ist 4 Jahre alt, als sie diese Mutter kennenlernt und trotzdem scheint sie eher eine fremdelnde Beziehung zeitlebens gehabt zu haben zu ihr.
Ihre Schwester war ja deutlich älter, ne?
Die ist 10 Jahre älter, genau. Und man kann sagen, dass auch wenn Lizzie mit ihren Eltern und ihrer Schwester zusammenlebt, weil auch die Schwester Emma ist ledig und lebt noch bei den Eltern, pflegt sie ein recht eigenständiges Leben. Sie ist Lehrerin an der Sonntagsschule, in der protestantischen Kirchengemeinde aktiv. Sie genießt einen tadellosen Ruf, besucht regelmäßig auch länger mal wochenweise Freunde und Verwandte und gestaltet auch ihren Tagesablauf weitestgehend unabhängig von ihren Eltern. Also man weiß zum Beispiel auch, die haben auch nicht regelmäßig zusammen gegessen. Also zum Beispiel an dem Tag der Morde hatte Lizzie keinen Hunger morgens, deswegen haben die Eltern auch alleine gefrühstückt.
Ja.
Das war nicht so eng, wie man sich das vielleicht heutzutage vorstellen würde, sondern das war dann doch zwar unter einem Dach, aber relativ eigenständig.
Also das war jetzt nicht so einfach, weil man ein schlechtes Verhältnis hatte, ne? Also so verstehe ich es jetzt, weil das wird ja öfter mal in Dokumentationen und so dargestellt, dass man nicht zusammen aß, weil man sich irgendwie nicht gemocht habe.
Das finde ich aber ehrlich gesagt kein Argument für eine schlechte Beziehung. Ich meine, die Frau ist 32, dass die zum Beispiel auch am Abend vor den Morden, kommt ja ihr Onkel an, den kriegt sie gar nicht mit, weil sie ist an dem Abend nicht da. Sie ist bei der Freundin, bei Miss Russell. Sie hat einen schönen Abend mit der. Sie geht dann auch abends nicht nochmal zu ihren Eltern ins Esszimmer, sondern geht direkt nach oben in ihr Zimmer. Also das, finde ich, ist erstmal noch kein Indiz darauf, dass die Beziehung nicht stimmt, sondern dass die halt hier wirklich ein eigenständiges Leben lebten, nur mal durch ihre Ledigkeit halt alleine, aber innerhalb dem Haus der Eltern wohnend.
Ja, nee, das macht Sinn, finde ich auch.
Ja.
Interessant.
Andrew Borden ist ein gut situierter Geschäftsmann, der in Fall River mehrere Immobilien besitzt. Seinen Töchtern gegenüber soll er aber immer wieder als knauserig und restriktiv aufgefallen sein.
Mhm.
5 oder 6 Jahre vor den Morden ereignet sich ein Vorfall, der wohl einen zusätzlichen Keil zwischen die Töchter und die Eltern treibt. Wenn man sich die Befragung von Lizzie Borden durchliest, da gibt es ein paar Fragezeichen bei dieser Befragung, aber unabhängig davon wird sie mehrfach intensiv befragt, war ihre Beziehung zu ihrer Mutter herzlich. Und jedes Mal weicht sie aus und möchte nicht einfach Ja sagen. Nee. Das ist schon interessant. Also da scheint es schon gewisse Schwingungen gegeben zu haben, die das Verhältnis ein bisschen trübten. Aber nun gibt es diesen Vorfall 5 oder 6 Jahre vor dem Mord, denn Andrew Borden erwirbt das Haus von Abby Bordens verstorbenem Vater für seine Frau, um ihr das quasi zukommen zu lassen oder die Mieteinnahmen, die daraus dann generiert werden können. Doch Emma und Lizzie werfen Abby vor, das habe ihr Vater nur getan, weil sie ihn darum gebeten hätte.
Naja.
Und sie haben damit ein Problem, denn sie sind der Meinung, dass er eigentlich auch ihnen hätte etwas zukommen lassen müssen.
Oh Gott.
Weil sie halt hier wirklich das Gefühl haben, dass die Stiefmutter insistiert hat, nennt Lizzie seit diesem Zeitpunkt die Stiefmutter nur noch Mrs. Borden und nicht mehr wie zuvor Mutter.
Ja, ich finde das ganz schön traurig, ne? Wenn solche finanziellen Dinge dann in Familien so.
Ja.
Aber es gibt sowas ja, ne? Also tatsächlich auch teilweise im Bekanntenkreis oder so, dass dann Leute sich vollkommen zerstreiten um irgendwelches Erbe oder um irgendwas, das Eltern einem Geschwister schenken oder so. Also ganz traurig. Kann das auch für mich überhaupt nicht verstehen, aber jeder ist anders.
Ne? In der Verhandlung wird das mit so einer Rampe aufgebaut und in der Befragung und du denkst, oh Gott, was ist denn da passiert für ein Vorfall?
Mhm.
Und dann empfinde ich den als so sehr dann doch im Verhältnis banal.
Ja.
Zumindest für mich kein Grund, einen solchen Groll zu hegen, dass ich sie nicht mehr Mutter nennen würde.
Wahrscheinlich war ja vorher das Verhältnis schon nicht gut, sonst hätten sie ja schon gar nicht so reagiert. Das muss man natürlich auch sehen, denke ich. Aber
ja,
also alles in allem scheint das jetzt ja nicht irgendwelche missbräuchlichen Verhältnisse oder so gegeben zu haben, oder?
Da können wir auch später noch was zu sagen. Ich finde aber, was interessant ist, dass auf der anderen Seite Andrew Borden seinen Töchtern beispielsweise das Haus seines eigenen Vaters verkauft hatte und das Haus Jahre später auch für $5,000 von seinen Töchtern zurückkauft. Auf mich wirkte das jetzt eher so, als hätte er sie durchaus finanziell unterstützt.
Ja, genau.
Vielleicht nicht in dem Rahmen, wie er gekonnt hätte oder er hätte vielleicht noch mehr tun können, aber das ist am Ende ja auch jedem selber überlassen, ob er das tun möchte.
Ja, natürlich und es besteht ja kein Anspruch darauf. Also das ist ja sehr nett, wenn er das tut.
Ja.
Aber gut, kommen wir zurück zur Geschichte.
Lass uns jetzt zurückkehren in die Abfolge im Jahre 1892, nämlich zu den Ereignissen nach dem Doppelmord im August. Noch am Abend des Tattages verabreicht Dr. Bowen Lizzie Borden zur Beruhigung und auch gegen Kopfschmerzen, die sie wohl hatte, ein Mittel, das hieß Bromocaffein.
Mhm.
Das ist ein Medikament oder eine Arznei, in der Guarana und Koffein enthalten war. Und am Freitagabend verabreichte er ihr zudem noch Morphium, dessen Dosierung er sogar am nächsten Tag noch verdoppelte.
Oh wow.
Und diese Dosierung wohl auch mehrere Wochen verabreichte, bis zu Monate.
Boah.
Am 9. August, also nur wenige Tage nach dem Mord, findet im Gerichtssaal von Fall River über dem Polizeipräsidium eine erste Untersuchung der Morde statt, bei der der Bezirksstaatsanwalt einige Beteiligte, unter anderem auch Lizzie Borden, befragt.
Mhm.
Während des 4-stündigen Verhörs scheint Lizzie jedoch immer wieder verwirrt zu sein und widerspricht sich zudem mehrfach. Das ist auch sehr schön zu lesen. Am Anfang denkt man so, hä, wo ist das Problem? Es klingt alles noch sehr logisch. Aber mit der Zeit gibt sie komische Antworten, die überhaupt nicht zur Frage passen. Sie redet jetzt nicht kompletten Nonsens, aber manchmal stimmen die Zeitabläufe nicht, dann ist sie ganz woanders.
Mhm.
Und vor der Hauptverhandlung später wird Dr. Bowen auch einräumen, dass das Morphium, das er Lizzie verschrieben hatte, für einige dieser verwirrten und widersprüchlichen Aussagen verantwortlich sein kann.
Und wir haben ja letzte Woche gerade gehört, ne, wenn du nur lange genug befragt wirst und das lange genug wiederholen sollst, dann wirst du vielleicht auch einfach so unsicher und so nervös, dass du anfängst, deine Geschichte so in minimalen Punkten auch zu ändern.
Vieles in dieser Befragung ist auch sehr unangenehm zu lesen, finde ich. Der Staatsanwalt insistiert extrem auf manche Punkte und fragt sie das 100 Mal und gibt sich auch nicht zufrieden. Und das ist schon sehr auffällig. Es ist auch extrem unangenehm, wie ihr lange unterstellt wird, sie habe eine sexuelle Beziehung oder eine ungebührliche Beziehung zu ihrem Onkel John Morse gehegt, der ja nun da war an dem Tag. Aber dafür gibt es überhaupt keine Beweise.
Vielleicht ist das wieder so ein moralisches Ding, ne?
Ja, ich befürchte auch, ja. Ich meine, John Morse selber ist, glaube ich, auch schon knapp 60 zu der Zeit. Gut, nichts gegen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Altersstufen, aber es gibt ansonsten gar keine Hinweise darauf, die meiner Meinung nach stichhaltig sind, dass die beiden eine Beziehung pflegten, die über das Übliche hinausging. Und es ist, glaube ich, vielleicht auch deswegen so, dass man sich immer noch nicht vorstellen kann, dass eine Frau diese Taten verübt hat und deswegen vielleicht eher noch dazu dichtet, dass auch hier ein Mann beteiligt gewesen sein muss.
Hm.
Ich finde, es drängt sich auch die Frage auf, warum ist niemandem der Anwesenden aufgefallen, dass die Frau offensichtlich über das übliche Maß hinaus verwirrt ist?
Ja.
Denn allein in der Niederschrift der Aussage, die ja ohne Ton und Bild daherkommt, ist erkennbar, dass irgendwas nicht stimmt.
Mhm.
Aber vielleicht erklärt man sich das damit, dass sie dachten, Lizzie ist halt aufgeregt, sie ist nervös oder interpretiert das als Schuldeingeständnis. Aber meiner Meinung nach, auch heutzutage vor Gericht, müsste man doch von dieser Art der Aussage, auch was ihre Validität betrifft, erstmal Abstand nehmen.
Es ist ja auch eine unglaubliche Drucksituation oder eine emotionale Situation, jetzt mal völlig unabhängig davon, wenn sie es getan hat, dann natürlich auch, ne? Dann muss sie ja jetzt Angst haben, entdeckt zu werden. Aber wenn sie es nicht getan hat, dann ist gerade ihr Vater und ihre Stiefmutter, auch wenn sie die vielleicht nicht so mochte, die sind gerade brutal ermordet worden. Und sie hat im Zweifel auch noch ihren Vater gefunden.
Ja.
Dass man da jetzt nicht so völlig normal und cool da die Fragen beantwortet, das kann ich auch verstehen.
Ja, ne? In jedem Fall wird Lizzie eine Woche nach der Tat am 11. August verhaftet. Sie plädiert zwar auf nicht schuldig, wird jedoch erst einmal ins Gefängnis gebracht.
Mhm.
Am 22. August findet dann eine vorläufige Anhörung statt und am Ende verfügt der Richter die Entscheidung, ob eine Anklage erhoben werden soll, an die Grand Jury. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber damals war das so und ist auch teilweise heute noch in Amerika so, dass eine Grand Jury, die ist größer besetzt als eine reguläre Jury, darüber entscheidet, ob es zu einer Anklage kommt.
Mhm.
Diese Grand Jury tritt im November 1892 zusammen, weigert sich jedoch anfänglich, eine Anklage zuzulassen. Erst die Aussage von Alice Russell, der Freundin Lizzie Bordens, die wir ja schon kennen, ändert dies. Denn sie sagt nun das allererste Mal aus, das hat sie vorher nie gemacht, dass sie gesehen habe, wie Lizzie in der Küche ein blaues Kleid verbrannt habe. Und gepaart mit Bridget Sullivans Aussage, dass Lizzie am Morgen der Morde ein blaues Kleid trug, reicht dies aus und der Anklageerhebung wird doch stattgegeben.
Aha.
Mhm.
Und wann will sie das gesehen haben?
Es ist tatsächlich so, dass Lizzie nicht nur von Alice Russell gesehen wird, wie sie dieses Kleid verbrennt am Sonntagmorgen nach den Morden. Die waren ja am Donnerstag. Sondern auch von ihrer Schwester Emma, die dabei ist in der Küche.
Mhm. Und was sagt Lizzie selber dazu?
Ja, das habe sie gemacht. Aber das habe sie gemacht, weil das Kleid voller Farbe sei. Und sie das schon ewig machen wollte und das dann halt ihr irgendwie in den Sinn kam.
Mhm.
In jedem Fall beginnt der Prozess gegen Lizzie Borden am 5. Juni 1893, also ein Jahr später, im New Bedford Courthouse vor 3 Richtern und 12 Geschworenen. Unter den renommierten Verteidigern, die Lizzie engagiert hat, ist auch George Robinson, das ist der ehemalige Gouverneur von Massachusetts.
Mhm.
Die Argumente der Anklage sind, ich summiere sie nochmal, erstens, die vermeintliche Tatwaffe wird im Haus gefunden. Die Anklage geht davon aus, dass der Beilkopf, der gefunden wird im Keller, die Mordwaffe ist. Auch wenn die vermeintlichen Spuren von Blut und Haaren sich im Nachhinein rausstellen als kein Blut und Haare von Tieren.
Oh.
Die Anklage geht aber davon aus, dass der Beilkopf mit Asche so gereinigt wurde, dass kein Blut einfach mehr nachgewiesen werden kann.
Okay.
Ein weiteres Argument der Anklage ist, dass Lizzie als Einzige die Gelegenheit gehabt habe. Denn während sie die Fenster putzt, sieht Bridget Sullivan niemanden ansonsten, der das Haus betreten hat oder auch verlassen hat. Und Lizzie hätte freie Bahn gehabt.
Hm.
Ne? Sowohl beim Mord an ihrer Stiefmutter, da hieß sie ja im ersten Stock, das hätte Bridget Sullivan überhaupt nicht mitbekommen. Und Lizzie hat sich vorher ja nochmal versichert, ha, Bridget, was machst du heute? Ah, du putzt Fenster hier unten im Erdgeschoss. Okay, cool,
oh ja, okay.
Gut zu wissen. Und beim Mord an ihren Vater wäre es ja so, dass, wenn es gar nicht stimmt, dass sie in der Scheune war, um ein Bleigewicht zu finden fürs Angeln, dass sie durchaus Zeit gehabt hätte, weil Bridget ist ja so ein bisschen plümmerant, es ist halt auch sehr heiß, sie hat vorher draußen in der Sonne die Fenster geschrubbt, die liegt halt oben unterm Dach. Und auch da hätte Lizzie komplett freie Bahn gehabt.
Mhm.
Bridget Sullivan hört auch nicht, dass ansonsten irgendwelche Türen geöffnet oder geschlossen wären zur Zeit des Mordes an Andrew Borden. Das wäre aber ja der Fall gewesen, wenn es von extern jemanden gegeben hätte, der ins Haus gekommen wäre.
Mhm.
Und niemand beobachtet ansonsten auch um das Haus herum etwas Verdächtiges. Ein weiteres Argument der Anklage ist, dass es für Lizzies Aussagen und auch ihr Alibi keine Beweise gibt.
Mhm.
Die Vergiftungsversuch durch externe Theorie kann zumindest nicht nachgewiesen werden, was nicht heißt, dass sie nicht stimmt.
Wäre im Zweifel auch ein Vergiftungsversuch durch interne gewesen sein, ne?
Genau. Die vermeintliche Nachricht an Mrs. Borden, wegen der sie das Haus verlassen haben soll, wird nie gefunden. Mhm. Es gibt dafür auch gar keine Zeugen außer Lizzie. Sie ist die Einzige, die das erzählt, jede.
Naja, es kann ja auch nicht stimmen, denn die Dame liegt ja nun schon seit 9.30 Uhr da oben tot im Zimmer.
Die Verteidigung wird zeitweise anzweifeln, dass diese Reihenfolge stimmt. Aber wenn diese Reihenfolge stimmt, wovon ich denke auszugehen ist, dann macht das keinen Sinn. Dann müsste Mrs. Borden diese Nachricht weggeschmissen haben oder verbrannt haben oder, wie du sagst, halt einfach schon die ganze Zeit tot gewesen sein. Dann kann sie ja gar nicht außerhalb des Hauses gewesen sein.
Selbst wenn man so die kürzestmögliche Zeit annimmt, also eine Stunde vielleicht, ja, dann ist sie ja trotzdem schon zu lange tot, als dass sie da gewesen sein könnte und schon wieder zurückgekehrt sein könnte.
Ja, genau. Es ist zwar so, dass später Lizzie und ihre Schwester auch eine Anzeige schalten, um den Urheber der Nachricht herauszufinden. So von wegen, hey, wer hat an diesem Tag meiner Mutter, meiner Stiefmutter eine Nachricht zukommen lassen und gefragt, ob sie vorbeikommen kann. Aber es meldet sich niemals ein Urheber.
Laut Lizzie hatte Abby ihr erzählt, dass sie diese Nachricht bekommen hat.
Genau, und habe sie wohl auch noch gefragt, Lizzie, Kind, was willst du später zum Mittagessen?
Ja, klassische Mutti, ne?
So erzählt Lizzie das. Aber ganz ehrlich, wenn das eine Bekannte von Abby Borden ist, die hätte sich doch gemeldet, die hat doch 100% hätte die mitbekommen, dass Abby Borden nun tot ist und hätte sich gemeldet.
Ja, und die hätte ja vor allem vielleicht auch schon mal was gesagt, die ist ja noch nicht hier, ne? Die wollte
genau.
doch kommen.
Und auf die Anzeige der Schwestern meldet sich auch niemals jemand. Lizzies Geschichte, dass sie zur Zeit des Mordes an Andrew Borden in der Scheune war, also im ersten Stock der Scheune, da ist so ein Boden oben drin, wird auch für unglaubwürdig gehalten durch die Anklage. Denn erstens, in der Scheune liegt oben auf dem Boden eine wirklich dicke Staubschicht. Und in dieser Staubschicht gibt es keine Fußspuren, oh. die nachweisen würden, dass sich hier jemand aufgehalten hat in den letzten Tagen, Stunden.
Mhm.
Und es ist an dem Tag, wie schon beschrieben, extrem heiß. Ganz ehrlich, ich könnte mir Besseres vorstellen, als an einem heißen Tag auf den Boden meiner Scheune zu kriechen.
Ja.
Um nach Bleigewichten zum Angeln zu suchen, das würde ich eher versuchen zu vermeiden.
Ja.
Und dann auch noch 20 Minuten mich dort aufzuhalten, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber könnte zur Not noch sein. Aber dass dort im Staub keine Spuren sind, ist dann schon, finde ich, sehr merkwürdig. Die Anklage geht weiterhin davon aus, dass Lizzie ihre Eltern gehasst hat und etwas im Schilde führt, denn sie wird identifiziert, und da kommen wir zu deiner eingangs gestellten Frage zurück, wie sie am Tag vor den Morden, also am 3. August, in Smiths Apotheke Aha. Blausäure kaufen möchte.
Mhm.
Bevor ihr jetzt denkt, jetzt kommt der nächste Chemie-Exkurs mit Katharina und Nina zu diversen Giften, die man braucht oder nicht braucht. Die Blausäure hat sie nicht erhalten, weil die wird ihr nicht verkauft. Sie ist weder Medizinerin, noch hat sie einen anderen Grund, den sie angeben kann. Und die ist unter Restriktionen nur im Verkauf. Und deswegen wird sie ihr nicht gegeben.
Sehr gut.
Was ganz gut ist, ne, im Nachhinein.
Mhm.
Ein anderes Argument der Anklage ist, dass Lizzie Beweisstücke aus dem Weg geschafft habe. Hier ist natürlich vor allem die Aussage von Alice Russell relevant, die ja gesagt hat, dass sie am Tag der Morde bis zum folgenden Montag im Hause der Bordens geblieben sei. Macht man ja auch so als gute Freundin, das kann ich ja durchaus nachvollziehen.
Ja.
Und deswegen habe sie am Sonntagmorgen gesehen, wie Lizzie am Herd der Küche nun das beschriebene hellblaue Baumwollkleid verbrannte, während auch die Schwester Emma mit dabei ist. Als Emma sich bei Lizzie dann erkundigt, was sie dann da gerade macht, weil sie so ein Kleid in der Hand hat und vor dem Feuer steht, hat die wohl nur gesagt, das alte Ding verbrenne ich, weil da ist Farbe drauf. Zu dem Zeitpunkt sind im Haus selbst keine Polizisten, sondern nur außerhalb. Das heißt, die untersuchen jetzt das Grundstück, die Scheune etc. Dann wird auch nachgefragt, ja, hat Lizzie aber vorher irgendwie die Fensterläden geschlossen, damit auch erst recht keiner das sieht. Das hat sie aber nicht gemacht. Und sie hätte es natürlich auch vielleicht verbrennen können, ohne dass zwei Leute dabei sind.
Ja, richtig. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, du kommst vielleicht noch dazu, ne? Aber sie ist ja relativ kurz, nachdem der Vater ermordet ist, da zu der Bridget gelaufen.
Hat sie gerufen.
Hätte die sich so schnell umziehen können, ohne dass Bridget irgendwas davon mitbekommt? Denn Bridget sagt ja aus, dass sie keine Türen gehört habe und so weiter.
Genau.
Dann hätte sie aber doch sicher auch gehört, wenn Lizzie irgendwie nach dem Mord...
Es gibt eine andere Möglichkeit, die ich euch nachher noch erläutern möchte. Deswegen ist auch so wichtig, dass man sich so ein bisschen das Layout des Hauses vor Augen führt.
Na, da bin ich gespannt. Okay.
Beim Essen an dem Sonntag hätte dann auch Miss Russell Lizzie nochmal darauf hingewiesen, dass es ziemlich unclever gewesen sei, dieses Kleid genau nach den Morden zu verbrennen. Das Kleid hat sie nämlich schon seit etwa März, seit dem Frühjahr, das ist angefertigt worden. Es wird auch die Näherin, die das gefertigt hat, in der Verhandlung zu Wort kommen. Da hätte sie monatelang Zeit gehabt, das Kleid zu verbrennen. Das Kleid hat nämlich wohl schon relativ früh Farbe abbekommen. Das stimmt nämlich, diese Geschichte von Lizzie. Dann sagt Miss Russell zu Recht, ganz ehrlich, warum hast du das denn jetzt heute gemacht? Vor 2, 3 Tagen sind deine Eltern umgekommen. Das kommt so ein bisschen komisch rüber, glaube ich, im Nachhinein bei der Polizei.
Und du meinst jetzt, dass sie das Kleid extra angezogen hat, weil es sowieso schon beschmutzt war und dass sie dann quasi die Ausrede so schon hat?
Das könnte eine Erklärung sein tatsächlich, aber da kommen wir nachher noch zu. In jedem Fall sagt Lizzie dann dazu, ja, toll, danke, Alice. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, dass das komisch rüberkommt? Ja. Ob sie da nicht selber drauf gekommen ist? Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Ein weiteres Argument der Anklage ist noch, dass das Alibi von Lizzie, also diese Erklärung, halt falsch ist, weil nun mal keine Fußspuren im Staub nachzuweisen sind in der Scheune. Und die Wirtschafterin der Polizeistation, auf der Lizzie dann länger in Gewahrsam ist, sagt später aus, dass sie gehört habe, wie Lizzie ihre Schwester gefragt hat, ob diese sie verraten habe. Und die hat wohl nur gesagt, nein, Lizzie habe ich nicht. Aber das wird ihr auch so ein bisschen als Schuldeingeständnis ausgelegt.
Ja.
Nun kommen wir, bevor wir gleich später meine oder unsere Erklärung diskutieren, zu den Argumenten der Verteidigung. Und zwar sagt die Verteidigung, dass es genug andere Menschen außer Lizzie Borden gäbe, die einen Groll auf Andrew Borden gehegt hätten.
Ja.
Auch Alice Russell bestätigt, dass Lizzie ihr erzählt hat, dass es Mieter gibt, die ein Problem mit Andrew Borden haben, dass er manchmal unfreundlich ist und dass Lizzie vermutet, dass jemand die Familie deswegen vergiften möchte.
Mhm.
Aber auch das kommt ursprünglich halt wieder aus Lizzies Mund. Deswegen ist auch hier die Frage, wie valide ist das?
Bridget. Ja, ernsthaft. Also wenn man jetzt mal Bridgets Seite wegnimmt, der ganzen Erzählungen, die sie macht, was sie gehört hat und was nicht und wer wann wo was gemacht hat, dann nein, ich spaße halb, ne? Ich verdächtige jetzt Bridget, glaube ich, nicht wirklich. Dafür weiß ich auch zu wenig über Bridget, aber zumindest, ne, möglich wäre es gewesen.
Ich habe auch drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt frage ich mich da so richtig.
Warum sollte sie das tun?
Da habe ich auch gelesen, ja, weil sie sauer war, dass sie bei so heißem Wetter die Fenster putzen muss. Jetzt mal ganz ehrlich.
Überreaktion?
Ja. Und ganz ehrlich, dann hätte ja zum Beispiel auch Lizzie sie eventuell erwischen können oder hätte quasi gesagt, ja, zwischendurch hat Bridget nichts getan oder so. Und vor allen Dingen wäre Bridget dann ja nicht nachweislich oben gewesen, obwohl, gut, das wissen wir nur von ihr. Ich meine, vielleicht war es ja so, aber irgendwie ist das für mich so ein bisschen dürftig.
Ja, gut, du wirst ja noch mehr dazu sagen. Also bringen wir erstmal das von der Verteidigung zu Ende. Wir können ja am Ende nochmal quatschen, das ist ja immer furchtbar.
Dann ein weiteres Argument der Verteidigung ist, dass Lizzie keine Spuren der Tat, also keine Blutspuren auf ihrer Kleidung gehabt habe. Mhm. Es ist zwar so, dass sie zum einen dieses Kleid verbrennt, deswegen können wir das da nicht mehr nachvollziehen, ob das vielleicht ein Kleid ist, was sie bei der Tat getragen hat. Sie hat aber daneben noch ein Kleid bei der Polizei abgegeben, das sie am Mordtag getragen haben will. Auf diesem Kleid wird ein wirklich extrem kleiner Blutstropfen gefunden. Einer, ja. Da sagt sie, das sei von einem Stich oder so. Das kann man ihr aber auch in dem Maße nicht beweisen, dass es nicht so ist.
Mhm.
Dann ist ein Argument der Verteidigung, dass sie gar nicht die Frau gewesen sei, die die Blausäure habe kaufen wollen.
Ah, okay.
Sie sei falsch identifiziert worden.
Mhm.
Jetzt steht nun mal Aussage gegen Aussage. Der Herr, der dort gearbeitet hat, sagt wiederum, das ist definitiv Lizzie Borden.
Ja.
Die Verteidigung sagt auch, Lizzie und ihre Eltern hätten zueinander eine sehr normale Beziehung gehabt. Die sei jetzt vielleicht nicht übermäßig herzlich gewesen, aber auch nicht so, dass man einen Grund hätte, sie umzubringen.
Ja.
Das wird unterstützt durch die Aussage von Bridget Sullivan. Also es ist auch nicht so, dass Bridget Sullivan auf Lizzie zeigen würde, sondern sie sagt eher, nein, es sei eigentlich eine übliche Beziehung gewesen, die nicht über die Maßen schlecht gewesen sei. Und auch die Dame, die das Kleid genäht hatte, was Lizzie dann später verbrannt hat, bestätigt, dass bei dem Termin, sie war dafür nämlich länger auch im Haus der Bordens, habe sie nichts irgendwie mitbekommen, was komisch gewesen sei zwischen den Schwestern und der Mutter. Und auch Emma Borden sagt, dass sie eigentlich eine gute Beziehung gehabt habe, die Stiefmutter und Lizzie.
Naja, und wie gesagt, das reicht ja schon eine, naja, neutrale Beziehung.
Ja.
Also du musst ja jemanden schon so richtig, richtig ätzend finden, um auf die Idee zu kommen, den mit so einem Handbeil zu erschlagen.
Ich meine, natürlich ist es so, wir waren beide noch nicht in der Situation, jemanden umgebracht zu haben oder umbringen zu wollen.
Ja, aber du musst ja trotzdem erstmal die Motivation haben und ich... Na gut, vielleicht war sie einfach so extrem egozentrisch, dass sie dachte, das reicht schon irgendwie als Motiv. Ja gut, machen wir weiter.
Ein weiteres Argument der Verteidigung ist, dass es überhaupt nicht sicher sei, dass dieser gefundene Beilkopf Teil der Mordwaffe war. Denn der Griff der Waffe kann nie gefunden werden.
Mhm.
Also der ist abgebrochen und der hat ja eh aus Holz bestanden. Das heißt, den zu verbrennen ist, glaube ich, relativ einfach.
Ja.
Und auch sagt Emma später, sie würde das Beil nicht wiedererkennen oder den Beilkopf.
Naja.
Ganz ehrlich, ich würde auch nicht jeden Schraubenschlüssel wiedererkennen, den wir im Haus haben.
Nee, richtig.
Ein weiteres Argument ist, dass Lizzie überhaupt nicht genügend Zeit gehabt habe, was du ja auch schon gesagt hast, um die Morde zu begehen und alles in der Zeit noch wieder aufzuräumen.
Ja, das ist es, ja. Und sich vor allem auch wieder aufzuräumen. Denn sie wurde ja zwischen dem Mord an Abby Borden noch gesehen von Bridget.
Aber theoretisch hat sie natürlich nicht permanent jemanden gehabt, der sie im Blick hatte.
Sie hätte sich ja zweimal komplett umziehen müssen.
Ja.
Wahrscheinlich. Und das dauert ja auch. Und im 19. Jahrhundert noch länger. Du kannst dich ja nicht mal eben schnell duschen oder so. Du musst das alles mit Waschschüsseln machen. Dann hast du da blutige Lappen, die du irgendwie da bei der Waschschüssel benutzt. Also das ist schon sehr aufwendig, sich da zweimal so reinigen zu müssen.
Also zumindest die Zeit nach dem Mord an Andrew Borden hätte niemals gereicht, sich umzukleiden, ohne dass es jemand mitbekommt, weil die muss ja in den ersten Stock oder sie hat vielleicht die Klamotten unten versteckt. Aber in jedem Fall sich umzukleiden, die Waffe zu säubern, den Stiel abzubrechen oder zu entfernen und die Waffe halt auch noch dann wieder nach unten in den Keller zu bringen.
Nee.
Den Keller erreichst du auch nur von außen. Das heißt, du musst da halt außen einmal ums Haus rumlatschen.
Mhm.
Das Kleid, das Lizzie verbrannt habe, sei der Verteidigung nach auch wirklich voller Farbe gewesen. Das wird tatsächlich von mehreren Zeugen bestätigt. Es habe einen Vorfall gegeben, dass 2 Wochen nachdem das Kleid im Frühjahr gefertigt wurde, wurde das Haus der Bordens neu gestrichen. Und dabei kam es wohl zu einem kleinen Malheur, bei dem Farbe auf das Kleid kam. Dennoch ist es komisch, dass, und das wird auch mehrfach nachgefragt, warum Lizzie dann überhaupt das Kleid so lange behalten hat.
Ja, ja gut, also ich habe auch Hosen mit Farbe drauf. Man denkt dann immer, man zieht die vielleicht nochmal an, ne? Wenn man gerade mal was nochmal zu streichen hat oder so.
Und meistens findet man sie dann nicht, wenn man streicht und macht wieder was Neues dreckig.
Und vielleicht, also ich denke jetzt gerade, vielleicht hat sie das Kleid auch genau dann verbrannt, aus so einer Übersprunghandlung heraus, ne? Dass sie jetzt irgendwas tun wollte.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Weil man jetzt so hilflos sich fühlt mit dieser ganzen Situation und jetzt mache ich mal Ordnung. Ich schaffe jetzt klar Schiff, ich mache die alten Sachen weg so vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also wäre zumindest auch nicht unmöglich jetzt aus meiner Sicht. Sie müsste ja sowieso mehr als ein Kleid gehabt haben, die mit Blut verschmiert sind. Denn sie muss ja nach Mrs. Borden das Kleid gewechselt haben und nochmal nach Mr. Borden. Das heißt, es müssen ja 2 Kleider mit Blut verschmiert sein und wahrscheinlich auch noch Schürzen. Denn damals hatte man ja in der Regel immer nur eine Schürze um. Und dann Strümpfe und Kragen und Hemden. Und so damals war ja so eine Garderobe, bestand ja nicht aus nur so einem einfachen Kleid.
Also meine Theorie dazu hat dafür eine Erklärung. Vielleicht hat sie das Kleid extra behalten, um es am Mordtag zu tragen.
Genau.
Und hinterher, wenn sie es vernichtet, sagen zu können, ich habe es vernichtet wegen der Farbe.
Ja, richtig.
Auch wenn der wahre Grund war, dass zusätzlich zu der Farbe nun auch Blut drauf ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Nämlich das letzte Argument der Verteidigung ist, dass Lizzies Alibi stimme. Sie war wirklich in der Scheune. Es findet sich nämlich ein Eiscreme-Lieferant, der gesehen haben möchte, wie eine Frau, die wohl nicht Bridget Sullivan ist, von der Scheune zurück zum Haus der Bordens geht.
Oh Gott.
Aber nur weil Lizzie am Tag vielleicht mal wirklich an der Scheune war, heißt das ja nicht, dass sie nicht die Mörderin ist. Jetzt passiert Folgendes. Die 3 Richter schließen Lizzies Aussage, die sie vorher getätigt hat, wegen Verfahrensfehlers als Beweis aus.
Oh, spannend.
Da sie zu dem Zeitpunkt zwar schon eine Gefangene war und eine klar Verdächtige, das ihr aber niemand gesagt hat und sie keinen Anwalt bei der Aussage dabei hat.
Ja, und auch unter Medikamenteneinfluss stand, ne? Ich weiß nicht, ob das berücksichtigt wurde.
Nee, das wird als Grund tatsächlich, soweit ich weiß, nicht berücksichtigt. Ist für uns natürlich relevant in der Diskussion. Das führt aber dazu, dass diese Aussage nicht anerkannt und auch nicht zugelassen wird.
Ach, das ist ja interessant damals schon.
Zudem gibt es weder ein Geständnis ansonsten, noch unumstößliche Beweise. Es gibt keine klaren Blutflecke, die zugeordnet werden können. Es gibt keine klare und eindeutige Waffe, die gefunden werden kann. Und insgesamt gelingt es der Staatsanwaltschaft nicht, den Tathergang und die Schuld zweifelsfrei zu beweisen. Natürlich müssen wir immer noch sagen, wir haben auch schon dünnere Beweislagen gesehen und daraus resultierende Schuldsprüche. Deswegen, es war jetzt nicht immer so, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass das nicht ausreicht, denn die Jury berät 1,5 Stunden, bevor sie mit ihrem Urteil zurückkehrt, das auf nicht schuldig lautet.
Gut, muss man eigentlich sagen.
Lizzie Borden wird also freigesprochen und im Gerichtssaal bricht Jubel aus.
Also ich verstehe das, weil es ja einfach wirklich nicht zu beweisen war.
Ja.
Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wir reden ja sicher gleich noch mal ein bisschen, ob ich jetzt denke, dass sie schuldig war oder nicht. Aber wie auch immer, wir haben das ja schon so oft gesagt hier. Damit es gerecht zugeht in unserer Welt, muss es einfach im Zweifel für den Angeklagten heißen. Denn sonst können halt auch Unschuldige so schnell da im wahrsten Sinne des Wortes am Galgen landen.
Ja, interessant ist tatsächlich bei der Urteilsverkündung vielleicht auch noch die Zusammensetzung der Jury, weil hinterher haben sich viele Leute gefragt, wie die überhaupt darauf kamen, sie jetzt für unschuldig zu erklären. Ich finde aber, nach dem, was wir heute gehört haben, gibt es zumindest einige berechtigte Zweifel. Ja. Die Jury besteht eigentlich zu 99% aus weißen Protestanten.
Ja, männlichen weißen Protestanten.
Genau, so wie Lizzie und ihre Familie selbst. Und die Presse reagiert tatsächlich auch sehr lobend. Ja. Die sagen, es sei eine Erleichterung für rechtschaffene Menschen, dass Lizzie Borden freigesprochen ist. Die Presse ist nämlich fast einhellig der Meinung, dass Lizzie auch unschuldig ist. Okay. Also sie sagen nicht, hey, es gibt begründete Zweifel und deswegen ist sie freizusprechen, sondern nee, sie war auch definitiv unschuldig. Sie ist ja eine tugendhafte, protestantische, weiße Frau.
Okay, das ist natürlich schon wieder problematisch.
Bevor wir dann gleich das Whodunit diskutieren, Lizzie und Emma erben nun das große Vermögen ihres Vaters und ziehen in ein repräsentatives Haus in Fall River namens Maplecroft.
Ah, das klingt doch irgendwie idyllisch.
Allerdings bedeutete der Freispruch vor Gericht keineswegs, dass auch die Menschen sie für unschuldig hielten, denn die Leute fangen nun an, ihr aus dem Weg zu gehen. Ihr Ruf wird dadurch nachhaltig geschädigt. Mhm. Sie nennt sich daher auch später Lisbeth A. Borden. Mhm. 1905 scheint es zu einem Zerwürfnis zwischen den Schwestern zu kommen, denn Emma zieht aus dem Haus aus und sie zerstreiten sich so, dass sie wohl auch Zeit ihres restlichen Lebens keinen Kontakt mehr zueinander haben.
Oh.
1927 stirbt dann Emma als auch Lizzie, die wiederum an einer Lungenentzündung.
Mhm.
Lass uns nun zum Whodunit kommen.
Ich habe von dem Fall ja schon gehört und tatsächlich auch schon in verschiedenen Formaten, also als Dokumentation oder Podcast, irgendwas. Aber ich habe mich bis heute eigentlich nie richtig entscheiden können,
was
ich da für richtig halte. Ich meine, oft ist es so, dass die Hosts des jeweiligen Formats natürlich eine Meinung haben, aber so richtig konnte mich bisher noch keiner von der einen oder anderen Variante überzeugen. Ich bin da echt zwiegespalten. So wie selten, muss ich sagen.
Das geht mir ganz genauso. Ich werde immer sofort skeptisch, wenn es so als vermeintlich eindeutig dargestellt wird. Und das ist es in dem Fall einfach nicht, wenn du mal ein bisschen genauer hinguckst. Ich glaube tatsächlich mittlerweile zu 80-90%, dass sie schuldig ist.
Okay.
Aber ich finde schon gerechtfertigt, dass sie unter dieser Beweislage zur damaligen Zeit freigesprochen wird.
Ja.
Das Schwierigste tatsächlich ist für mich das Motiv.
Mhm.
Den Rest kann ich mir tatsächlich erklären, da gibt es so ein paar Hinweise, aber bei dem Motiv, finde ich, wird es schwierig, weil meistens wird gesagt, ja, die war es definitiv und ihr Motiv war Hass, Gier und der schreckliche Vater, der die Töchter gängelt.
Mhm.
Oh, so richtige Nachweise dafür kann ich zumindest nicht finden. Das mag so sein oder so gewesen sein, ob das ausreicht, den Vater und die Mutter umzubringen, vor allem auch beide umzubringen, anstatt einfach noch ein paar Jahre zu warten, bis die Natur ihren Lauf nimmt.
Ja.
Es wird dann auch manchmal gesagt, ja, dann gab es noch einen Vorfall mit den Tauben in der Scheune. Da hast du bestimmt auch schon von gehört. Mhm. Irgendwie, dass Lizzie gerne diese Tauben in der Scheune gehalten hat und gepflegt hat und der Vater im Jahr vor den Morden den Tauben den Hals umdreht. Und das habe sie ihm nicht verziehen.
Ja, genau.
Auch das weiß ich nicht. Gut, man kennt jetzt nicht Lizzies Konstitution.
Persönlichkeitsprofil, ne?
Genau. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen ein dünnes Motiv.
Ja, insgesamt ist es halt wirklich ein dünnes Motiv. Also das ist alles schön, dass man sich da mal ordentlich streitet oder so, ja?
Ja.
Dafür reicht's. Aber für so einen Mord, und das ist ja ein wirklich brutaler Mord, sehr persönlich, sehr nah. Also gut, das spricht jetzt wahrscheinlich schon wieder für ein persönliches Motiv, ohne wie gesagt einen psychologischen Hintergrund hier in irgendeiner Form zu haben.
Mhm.
Vielleicht hatte sie eben auch einfach eine Persönlichkeitsstruktur, die solchen Dingen irgendwie Vorschub leistet. Aber auch dafür finde ich, eigentlich gibt es keinen Beleg dafür. Ne? Sie wurde ja nicht in irgendeiner Form irrational oder besonders ichbezogen oder, weißt du, irgendeine Aussage, die darauf hindeuten würde, dass sie vielleicht irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur oder irgendwas in der Richtung hatte.
In den ganzen Artikeln zu dem Fall wird immer so getan, als sei Lizzie so dieses verwöhnte Gör, was gerne selber eigenes Geld gehabt habe und auch in einer besseren Gegend habe wohnen wollen, als ihr Vater das wollte und der Vater sei so sparsam gewesen. Aber zumindest auch in der Untersuchung wird das überhaupt nicht deutlich. Also keiner der Zeugen sagt, hey, die war super unzufrieden damit, dass sie hier in der Gegend wohnte und nicht bei den Reichen, wo sie dann später hinzieht. Dass sie vielleicht gerne Luxus mochte, okay, geschenkt.
Ja.
gut, es haben schon Leute für weniger gemordet.
Das stimmt.
Deswegen, vielleicht
natürlich.
Ist das auch eine Perspektive, die nur wir haben. Und vielleicht war es auch am Ende die Summe der ganzen Sachen.
Aha.
Nur weil wir es nicht nachvollziehen können, heißt es nicht, dass es nicht Persönlichkeitsstrukturen gibt, die es dennoch für sinnvoll erachten, in dem Maße dann mit einem Mord zu reagieren und auch mit so einem brutalen Mord.
Mhm.
Wenn die Erklärungen stimmen oder die Aussagen, die manche getätigt haben, hat sie ja scheinbar auch erstmal vielleicht versucht, das Ganze mit Gift zu lösen,
ja.
Was dann nicht erfolgreich war. Deswegen könnte ich mir am ehesten tatsächlich vorstellen, dass die Motivlage so eine Gemengelage aus allem ist.
Mhm. Ja, obwohl so einen richtigen Auslöser haben wir nicht irgendwie, ne, den wir nachvollziehen können. Hm. Ja, es ist schon ein merkwürdiger Fall.
Auch gar nicht, dass es irgendwie einen großen Streit akut gegeben hätte zwischen denen. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, wenn Lizzie das schon länger plant, hat sie das vielleicht natürlich extra nicht eskalieren lassen. You never know.
Ja, sicher. Also das ist alles nicht unmöglich, ne? Wie du es schon gesagt hast, wir müssen es ja nicht nachvollziehen können. Es sind alle möglichen Dinge möglich.
Ja.
Komisch. Aber es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig und so leicht, finde ich, wie man das gerne darstellt oder dargestellt findet.
Nee, ne?
Ich habe mit einigen Dingen so meine Probleme. Zum Beispiel auch, dass Bridget ja sagt, sie habe Lizzie von oben gehört.
Ja.
Ne? Also quasi denke ich mal jetzt, dass es in Verbindung irgendwie ist mit dem Mord vielleicht auch an Abby Borden oder so.
Das wird ja auch immer so interpretiert, genau.
Aber das ist ja eigentlich nicht möglich, weil sie hätte ja, um nach unten zu kommen, dann an Bridget vorbeigemusst, oder? Also sie konnte ja diese Zimmer nur über die Vordertreppe verlassen.
Klar, wir wissen nicht, dann ist vielleicht Bridget wieder rausgegangen und dann ist Lizzie nach unten gekommen. Da gibt es ja immer noch kleine Möglichkeiten. Wir haben ja nicht so ein komplettes Profil davon, wie sich die ganzen Beteiligten im Haus auf die Minute genau bewegt haben. Oder Bridget hat das gar nicht gehört. Das kann ja auch sein. In jedem Fall, wenn Lizzie oben war im ersten Stock, und zwar im vorderen ersten Stock, dann muss sie die Leiche der Stiefmutter zumindest gesehen haben.
Genau.
Und auch davon erzählt sie ja nichts.
Nee.
Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass Lizzie die Täterin ist, denn das wichtigste Argument für mich oder eins der wichtigsten ist tatsächlich, eigentlich kann man keinen Täter von außen, der es sonst gewesen sein soll, nachweisen.
Richtig. Ne?
Es gibt weder Hinweise auf den Einbruch, noch gibt es Fremde, die beobachtet wurden. Zudem hätte ja ein externer Täter sich ja auch 1,5 Stunden im Haus verstecken müssen.
Ja, richtig.
Oder rausgehen und wieder reinkommen, dann wäre der ja 100% aufgefallen. Dann, ganz ehrlich, würde jemand, der nur, in Anführungszeichen, einen Groll gegen Andrew Borden hegt, mit einem Beil da einbrechen, sich sneaky 1,5 Stunden verstecken, Andrew Borden töten und dann wieder verschwinden, das macht gar keinen Sinn. Also es muss schon ein Täter innerhalb des Haushaltes, finde ich, gewesen sein.
Ja, und vor allem hätte er dann ja nicht nur Abby und Andrew getötet, sondern auch
genau.
Lizzie und Bridget.
Oder nur Andrew.
Also entweder alle oder nur einen.
Ja. Theoretisch hätte Lizzie die Gelegenheit für die Morde gehabt. Also wenn sie um 9.30 Uhr die Mutter oben tötet.
Mhm.
Dann sich umkleidet. Das ist ja eine Möglichkeit. Das heißt, quasi das erste Kleid ist dreckig. Das war vielleicht dieses Blaue, was sie später verbrannt hat.
Ja.
Sie zieht sich um und geht schnell nach unten, passt den Moment ab, wo Bridget nach oben geht, tötet dann ihren Vater. Wie sie das gemacht hat, ohne Flecken, dazu kommen wir gleich. Was ich komisch finde, ist, Lizzie sagt ja, sie sei während der Mordzeit an ihrer Mutter im Erdgeschoss gewesen und habe die kleinen Stofftaschentücher gebügelt.
Aha.
Allerdings wäre sie wirklich im Erdgeschoss gewesen und die Mutter wird oben gerade brutal mit dieser Axt getötet, hätte doch Lizzie als einzige im Haus etwas hören müssen.
Ah ja, das stimmt.
Sowohl eine Tür, die sich öffnet und jemand, der hochgeht, natürlich auch die Geräusche, zumindest von dem Sturz der Stiefmutter, weil die ist ja wie ein gefallener Baum da niedergerauscht. Davon erzählt sie aber nichts.
Weißt du, wo sie die Stofftaschentücher gebügelt haben will? Also in welchem Raum?
In der Küche.
Okay, also es wäre ja am anderen Ende
ja,
des Hauses.
Aber natürlich sind das keine heutzutage komplett voll isolierten Häuser aus Beton, sondern das sind Holzhäuser.
Ja.
Das kann eigentlich nicht sein, dass man sowas nicht hört. Man hätte wahrscheinlich auf der Treppe gehört, wie jemand hochgeht. Du hättest oben das Knarzen der Dielen gehört.
Ja, definitiv. Also man könnte für Schritte und so könnte man noch argumentieren, dass sie vielleicht dachte, ja, die Bridget ist mal reingekommen oder so.
Aber dann hätte sie das ja später gesagt. Sie hat später auch nie gesagt, so hey, ich habe übrigens gehört, wie da oben was war. Obwohl, dann hätte sie nicht mehr den Vater töten können, weil dann wären ja alle schon aufgeregt gewesen. Hätten alle gefragt, ja, warum habt ihr nichts gesagt? Dann hätte man ja auch die Leiche der Stiefmutter früher gefunden.
Ja.
Dann ist es auch so, dass Lizzie ja die Einzige ist, die davon erzählt, dass ihre Stiefmutter ihr von dieser ominösen Nachricht erzählt habe und das Haus verlassen habe.
Das fand ich auch schon immer sehr verdächtig.
Das finde ich sehr komisch. Und diese Geschichte mit den Angelgewichten und der Scheune, dann ist sie wohl auf dem Weg in die Scheune, hat sie noch eine Birne gepflückt und gegessen. Also ich weiß nicht, ich würde mir an so einem heißen Tag, außer es ist jetzt Not am Mann und du brauchst unbedingt einen Fisch, den du angeln möchtest, glaube ich, coolere Sachen vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, als zur Scheune zu latschen.
Ja.
Dann hatte sie am Abend vorher noch, als sie bei Miss Russell ist, dieser davon erzählt, dass sie eine Vorahnung habe, es würde etwas Schreckliches passieren. Und das, finde ich, klingt so wie in so einem Agatha Christie-Roman, wenn der Mörder versucht, ja schon den Hinweis zu planten, dass es hier irgendwo einen Mörder geben könnte und es wird was passieren. Dann natürlich die Aussage von Bridget, dass sie oben Lizzie hat lachen hören. Lizzie hat das immer abgestritten, da oben zu sein, aber ob wie das stimmt, haben wir ja schon eben diskutiert. Und was ich tatsächlich interessant finde, was aber irgendwie keiner sonst so angemerkt hat, zumindest in meinen Quellen nicht, Lizzie schickt dauernd Leute weg am Tag der Morde. Also sie ist die Einzige, die dauerhaft im Haus bleibt. Erst schickt sie Bridget weg, dann schickt sie später die Nachbarin, Mrs. Churchill, weg. Dann schickt sie nochmal den Arzt weg. Also sie irgendwie schickt immer alle Leute weg. Alle nur nie zur Polizei. Aber gut, das ist vielleicht unser heutiger Reflex, dass wir das machen würden. Zumindest nach dem Mord an ihrem Vater, bevor Mrs. Churchill kommt, hätte sie ein paar Minuten, nicht viel natürlich, aber sie hätte ein paar Minuten Zeit gehabt, um irgendetwas zu tun, was sie eventuell getan hat.
Aber sich umziehen hätte sie in der Zeit ja nicht können. Also ich nehme ja mal an, dass Bridget sie gesehen hat.
Sie zieht sich einmal um, nachweislich. Das weiß man. Also sie geht einmal nach oben und sagt, okay, ich kleide mich jetzt um, ich ziehe mir was anderes an. Das wissen wir.
Mhm.
Nach dem Mord am Vater, das könnte also sein, dass sie vielleicht ein beflecktes Unterkleid oder so dadurch austauscht.
Aber müsste das nicht ziemlich viel Blut? Gut, auch da kenne ich mich nicht genug aus.
In jedem Fall scheint es, und das will ich noch kurz sagen, komisch, dass Lizzie dauernd kein Problem damit hat, allein im Haus zu sein, wenn sie doch noch davon ausging, dass sich der Mörder eventuell noch im Haus aufhält.
Ja.
Das finde ich ist so ein komischer Punkt. Und dann verbrennt sie nun mal dieses blaue Kleid in der Küche. Und ich fand eine Theorie ganz interessant. Und deswegen habe ich mir die jetzt aufgespart bis jetzt.
Aha.
Und zwar, es könnte ja so sein, Lizzie zieht das blaue Kleid an dem Tag an. Das hat Flecken nun mal, das hat sie sich aufgehoben. Ob sie das jetzt schon mit der Absicht aufgehoben hat, um da mal einen Mord drin zu begehen, das wissen wir nicht. Aber sie hat dieses blaue Kleid mit den Farbflecken an. In diesem Kleid begeht sie den Mord an der Mutter.
Ja.
Dann hat sie zumindest genug Zeit, weil sie auch eh oben ist. Das ist auch ein Zimmer weiter als ihr eigenes Zimmer, das Überkleid zu wechseln. Und sie hatte, soweit ich weiß, auch noch mehrere hellblaue Kleider aus verschiedenen Stoffen.
Ah ja.
Das macht sie jetzt. Dann hat sie ein anderes hellblaues Kleid an. Ob hinterher noch jemand sagen kann, ob das genau das identische ist.
Naja, so genau guckt man da ja nicht hin.
Im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht. Und das hatte sie zu dem Zeitpunkt auch kaum jemand gesehen. Also die einzigen, die sie wirklich gesehen haben, waren die Mutter und der Vater. Und halt Bridget, zwischendurch Emma ist nicht im Haus. John Morse hat sie nicht gesehen. Das heißt, die einzige, die eventuell sagen könnte, das ist aber ein anderes Blau, wäre Bridget. Aber die hat sie, glaube ich, nur kurz gesehen. Dann um 11 Uhr, als ihr Vater nach Hause kommt, zieht sie sich seinen Überrock, also seinen Mantel über, während er schläft, den er aufgehangen hat, begeht in diesem Überrock den Mord. Sie steht ja hinter ihm.
Ah.
Er schlägt ihn. Hinterher wird genau dieser Mantel, ja voller Blut, weil er lag ja unterhalb des Kopfes des Vaters, dort gefunden. Den rollt sie dann zusammen und rollt ihn unterhalb des Kopfes des Vaters.
Aha.
Deswegen ist es auch überhaupt nicht verdächtig, dass auf diesem Mantel Blut ist.
Das ist eine gute Theorie, ja.
Aber das würde dazu führen, dass das Kleid, was sie dann angezogen hatte, vielleicht relativ wenig Blut aufweist oder nicht so signifikant viel, dass das aufgefallen ist.
Ja.
Aber das ist theoretisch möglich, weil in dieser einen, das habe ich euch auch verlinkt, Doku oder der Reportage darüber vom Smithsonian, da gehen sie davon aus, dass es eigentlich nicht üblich war, dass Andrew Borden seinen guten Mantel zusammenknüllt und unter den Kopf legt. Er hat da genug Kissen. Warum sollte er das gemacht haben?
Nee, das hat mich auch schon gewundert.
Dann hat sie nämlich genug Zeit. Sie kann den Mord begehen, kann sich den Mantel ausziehen, den unter den Kopf stopfen.
Mhm.
Dann muss sie nur noch die Waffe loswerden im Grunde. Weil dadurch, dass sie hinter ihm steht, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sie viel Blut so im Gesicht oder an Händen hat, relativ gering.
Ah.
Dann geht sie vielleicht in die Küche, bricht den Stiel des Beiles ab, verbrennt das Stück Holz, weil sie vielleicht auch denkt, auf dem Beilgriff könnten ihre Fingerabdrücke sein.
Mhm.
Dann nimmt sie das Beil.
Den Beilkopf.
Genau. Wäscht das Ding einmal mit Wasser oder beziehungsweise, je nachdem, was verfügbar ist, auf jeden Fall mit der Asche ab und verstaut den dann irgendwo. Tatsächlich ist es so, wenn du aus der Küche rauskommst, musst du einmal nur kurz um die Ecke und dann ist auch schon der Eingang zum Keller. Sie kann das ja einfach so lange irgendwo deponiert haben, wo es die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht findet oder hat die Zeit genutzt, die sie später hatte, diese 5 Minuten, die sie dann nochmal hatte, um das Ball dann in den Keller zu bringen.
Also ich finde schon, die Theorie ist sehr gut, ne? So ist es nicht. Aber es gibt ja eigentlich keine Beweise dafür, dass es tatsächlich die Tatwaffe ist, oder?
Genau, das ist das Problem. Vielleicht hätte man das mit modernen Methoden nachweisen können, aber es wird auch nie eine andere vermeintliche Tatwaffe gefunden. Ich könnte es mir schon vorstellen durchaus.
Nee, genau.
Ich finde diese Erklärung zumindest sinnvoller oder wahrscheinlicher als die Erklärung, die auch gerne mal dann von der Anklage zum Beispiel vorgebracht wurde, dass Lizzie nackt gewesen sei und nackt den Mord begangen hätte an ihrem Vater und sich dann wieder angekleidet hätte.
Die Fantasien.
Dafür reichte die Zeit, glaube ich, nicht.
Und im 19. Jahrhundert sich mal eben ausziehen, ist keine Sache. Nein, nein.
Und sich dann auch eben wieder anziehen, bevor man dann Bridget nach unten ruft.
Auch keine Sache. Das braucht ewig. Dann hätte sie wahrscheinlich erstmal Bridget rufen müssen, damit sie ihr hilft, das Korsett noch zu schnüren.
Ich meine, das Einzige, was dann natürlich komisch ist, warum hat sie dann selber die Leiche gefunden? Es wäre ja viel einfacher gewesen, wenn sie dann das Haus verlässt.
Einfach zu gehen.
Vielleicht auch den Ballkopf mitnimmt, in die Scheune geht, dann wirklich dann halt mal nach diesem Angelgewicht sucht. Dort vielleicht in der Scheune auch den Ballkopf versteckt. Vielleicht hatte sie natürlich auch Angst, dass, so wie das dann später dann war, irgendjemand sie sieht. Ich meine, nicht jeder Mörder ist ein super krasses Mastermind. Wir wissen also auch nicht, ne?
Ja, aber ich finde, also sie hat es ja immerhin so weit gut gemacht, also wenn sie es denn war, dass wir bis heute darüber rätseln. Es ist zumindest nicht ganz eindeutig oder nicht so leicht, hundertprozentig zu beweisen. Und da haben viele andere Menschen, Mörder, das nicht so gut gemacht.
Ja.
Also nicht, dass es was Gutes ist, natürlich.
Obwohl interessant ist, dass sie ja wirklich in die Geschichte und in die Popkultur einging als Mörderin.
Ja, richtig. Also deine Argumente finde ich sehr gut. Ich neige auch eher dazu zu denken, dass sie es tatsächlich war.
Ja.
Was aber viel auch damit zu tun hat, dass mir nicht einfällt, wer es sonst gewesen sein könnte.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich vielleicht so ein bisschen der Hauptgrund, weil ich finde, hätte man jetzt einen glaubwürdigen anderen Kandidaten, dann weiß ich nicht.
Also ganz ehrlich, die einzige Kandidatin, die noch Sinn machen würde, zumindest von den Abläufen her, ist Bridget. Aber ehrlich gesagt fällt mir da kein sinnvolles Motiv ein, obwohl, wir haben es ja schon gesagt, es gibt auch Leute, die haben für weniger gemordet.
Nee.
Aber da spricht relativ viel dagegen. Auch die hätte ja erst die Abby Borden ermorden sollen, dann runter Fenster putzen, dann irgendwie sich wundern, dass keiner bis dahin die Leiche entdeckt hat und sich dann nochmal irgendwie überlegen, okay, jetzt bringe ich auch noch Andrew Borden. Also was hätte sie auch davon gehabt, außer Mordlust? Also sie hatte ja im Endeffekt keinerlei mehr Geld davon.
Nee.
Und dann gibt es ja noch John Morris, der Schwager aus der ersten Ehe. Der war aber nachweislich mehrfach gesehen worden in der Stadt, wie er da seine Besuche und Besorgungen machte. Der hat eigentlich das standhafteste Alibi von allen. Und auch da, was hätte der für ein Motiv gehabt? Außer wenn man ihm halt eine Liebesbeziehung zu Lizzie nachsagen möchte.
Ja, und selbst dann.
Dann gibt es sogar auch noch die Theorie, das hat auch noch mal einer vorgebracht, das war Emma.
Ja.
Emma Borden ist von Fairhaven nachts dann darüber geritten, hat heimlich morgens die Morde begangen, ist dann wieder zurück nach Fairhaven und hat dann dort das Telegramm in Empfang genommen, dass ihr Vater umgebracht worden ist. Also ich weiß es nicht. Das halte ich jetzt nicht für die wahrscheinlichste Theorie.
Nee, es ist nicht die wahrscheinlichste Lösung, aber in einem Film oder so käme das gut.
Ja.
Das wäre so die ultimative Auflösung, ne? Das Komplott zwischen Lizzie und Emma und dass Lizzie quasi das ja nicht gewesen sein kann, weil das so hier nicht hinkommt und dann die Emma war aber nicht da.
Ja, genau.
Ja, nein, ich denke auch, dass es wahrscheinlich Lizzie war.
Aus Ermangelung eines anderen Täters oder einer anderen Täterin kommt wie bei so einem Zählreim am Ende irgendwie immer Lizzie bei raus.
Ja, das stimmt. Aber auch einfach, weil sie die Einzige ist, die im Haus ist. Du siehst aber, dass solche Zählreime nicht immer funktionieren, wenn wir zum Beispiel an Monks denken, ne?
Ja.
Da ist auch der Letzte im Raum und trotzdem ist das nicht gewesen. Aber bei Lizzie ist es ja auch so, wenn man es mal vergleicht.
Ja, genau.
Also sie ist ja auch nicht verurteilt worden. Wäre Lizzie irgendeiner anderen Community zugehörig gewesen, wäre es vielleicht anders ausgegangen.
Ich finde es halt interessant, dass Lizzie und ihre Geschichte für unzählige Romane, Filme und Serien herhalten wird. Und natürlich den bekannten Kinderreim. Und warum sie so berühmt ist, habe ich mich immer gefragt. Vor allem, wenn man weiß, dass sie halt freigesprochen wurde. Ich dachte, bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, die ist halt verurteilte Mörderin und das ist eine eindeutige Sache. Das ist aber keine eindeutige Sache.
Und selbst wenn, wäre es ja auch jetzt nicht der krasseste Fall oder die meisten Opfer oder in irgendeiner Form ein Superlativ.
Ja.
Es gibt ja viel schlimmere Mörderinnen. Deswegen, ja, es ist einfach wahrscheinlich, weil sie nicht verurteilt wurde, ne, ist immer noch so dieses Mysterium, das sich darum rankt.
Ja, es wird immer auch so gesagt, weißt du, sie war diese weiße, keusche, weil ledig, protestantische Frau, die in der Kirchengemeinde aktiv war, und dann tötet sie so extrem brutal ihre Eltern.
Ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon öfter gehört, und du hattest es ja auch angesprochen, dass ihr dann lauter Affären mit irgendwem, ja sogar auch teilweise mit ihrem Vater unterstellt werden, und dass man dann auch nicht sagt, oh ja, diese ledige Frau ist auch irgendwie glücklich damit oder so, sondern ja, die wollte ja dann mit allen irgendwie.
Es gibt auch hier tatsächlich die Theorie bei den Motiven. Das hatte ich eben noch, glaube ich, noch nicht gesagt, dass der Vater die Töchter missbraucht hat und dass die Stiefmutter halt Mittäterin ist. Aber das ist eine Theorie, weil dafür gibt es keine Beweise. Die gibt es halt allein, weil es einfach schon so lange her ist, nicht, und wir das im Endeffekt nicht mehr nachvollziehen können. Aber wird auch später ja nie gesagt. Es hätten ja auch andere aussagen können, oder auch Bridget hätte ja sagen können, der war ungebührlich seinen Töchtern gegenüber. Oder gut, vielleicht war das auch was, als sie klein waren, als sie Kinder waren. Aber das ist auch nur eine Theorie.
Ja. Wir werden den Fall auch nicht mehr aufklären.
Ich glaube, es ist echt diese Mischung aus dieser jungen Frau.
Ja.
Die wird überraschend freigesprochen für viele. Es gibt so eine Sinnlosigkeit, es gibt so eine extreme Brutalität. Das fand ich auch interessant, wenn man davon ausgeht, dass die beiden Morde von hinten verübt wurden. Also sprich, dass der Täter oder die Täterin nicht im Angesicht der Opfer stand. Dann finde ich, spricht das auch eher für eine Beziehungstat, denn ein Externer würde sich doch gar nicht die Mühe machen, darüber nachzudenken, sich so zu platzieren, dass das Opfer ihn nicht sieht. Weißt du, was ich meine? Oder es ist natürlich, wenn man halt...
Genau, man kann damit einfach auch Gegenwehr vermeiden.
Ja.
Aber das ist alles so ein bisschen Spekulation.
Ja, das stimmt das natürlich.
Ist halt, ja, leider nicht mehr so ganz aufzuklären für uns.
Nein.
Aber auf jeden Fall ein super spannender Fall. Und ich muss sagen, also ich habe wirklich schon öfter was darüber gehört und du hast das wirklich sehr spannend nochmal präsentiert. Also vielen Dank. Und ich habe auch noch was gelernt heute. Aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt. Obwohl, ich sag mal,
ja, ich weiß.
89%.
Ja, es bleibt immer so ein Müh-Zweifel an der ganzen Sache. Das geht mir auch so.
Ja.
Aber vielleicht kann man das ja irgendwann noch klären. In jedem Fall könnte man, wenn man wollte und wenn es die pandemische Situation zulässt, auch das Haus der Bordens besuchen. Das ist nämlich heutzutage ein Bed and Breakfast.
Ja.
Da kannst du auch eine Führung machen, und ganz pietätvoll sind quasi neben den beiden Tatorten, also da, wo die Leichen gefunden wurden, auch nochmal ganz schöne Fotos aufgehängt von den Leichen, wie man sie gefunden hat, damit man auch ja nicht vergisst, dass hier eine Leiche lag.
Irgendwie finde ich das makaber, muss ich sagen.
Ich finde das auch, ja.
Ich meine, mich interessieren solche Fälle ja auch. Total, klar, sonst würden wir es hier nicht machen. Aber mich dann da irgendwie einzubuchen und dann auch irgendwie noch so ein bisschen daran zu ergötzen, dass da jetzt vor 120 Jahren oder so ein toter Mensch vor mir auf dem Boden gelegen hat, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch.
Ja, ne? Ich glaube, das ist auch echt nur, weil das halt hinterher so eine Welle geschlagen hat und so oft rezipiert wurde in verschiedenen Medien, ne? Dass das so eine Faszination auf die Leute auch
ausübt. Ich finde ja auch die Faszination nachvollziehbar. Also das jetzt als Museum zum Beispiel zu nutzen, finde ich ja auch völlig okay. Oder es halt als Bed and Breakfast zu nutzen, aber dann halt ohne diese Bilder noch zusätzlich. Weißt du, also entweder man beschäftigt sich halt mit der Geschichte.
Ja, die haben zum Beispiel auch Repliken der Schädel der beiden Toten da liegen und so. Also es ist ganz, kann man sich alles im Internet angucken, wenn man möchte.
Ja, es ist so ein bisschen amerikanisch, ne?
Ja.
Ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen. Aber das ist immer sehr, ja, sehr direkt und ja, nicht so.
Ja, ich meine, am Ende sind es halt echte Menschen gewesen,
richtig,
auch wenn sie schon einige hundert Jahre im Zweifelsfall oder in unserem Fall knapp mehr als 100 Jahre tot sind.
Ja, und es ist halt so eine Frage, ob man damit dann unbedingt so das Geld verdienen sollte.
Ja, finde ich auch.
Aber andererseits, you know, wir können das auch nicht richten. Wir haben ja schließlich auch unsere Beschäftigung hier damit und dürfen vielleicht auch nicht den ersten Stein werfen.
Nein, oh Gott, das wollen wir auf keinen Fall machen. Aber vielleicht für manche Problematiken sensibilisieren.
Mhm, richtig.
Und wir können ja auch noch nicht absehen, was zum Beispiel von unseren zeitgenössischen Fällen oder von den relativ bekannten Serienmörderfällen, die immer so erzählt werden, auch gerne in einschlägigen True Crime Podcasts, in den nächsten 100 Jahren noch weiter und fortleben. Also welche das von den Fällen sein werden, die auch in 100 Jahren noch besprochen werden. Könnte man mal drüber sinnieren.
Ja, total. Also ich habe da ja schon so einige Kandidaten im Verdacht. Aber wir sprechen uns dann in 100 Jahren nochmal.
Das tun wir.
So lange geht ja der Podcast auf jeden Fall noch weiter.
Klar.
Und dann erweitern wir ja auch unsere Jahre. Ne? Dann geht das Ganze hoch.
Bis auch dank der vielen tollen Vorschläge, die wir von euch bekommen, zu neuen Fällen.
Ja, bitte macht so weiter. Das ist wirklich total toll. Und bitte nicht böse sein, wenn euer Fall nicht direkt sofort im Anschluss kommt. Wir haben immer eine Liste.
Ja.
Und da rückt das so ein bisschen vor oder zurück. Das muss auch immer so ein bisschen passen, damit wir nicht immer die gleichen Themen haben. Bis jetzt haben wir nur tolle Vorschläge bekommen. Also wirklich vielen Dank.
Ja.
Und ich bin auch schon ganz gespannt, ein paar davon zu machen.
Yes.
Das machen wir auf jeden Fall. Also eure Vorschläge gehen nicht flöten, sondern wir versuchen das immer so ein bisschen zu mischen mit dem, was wir so auf der Liste haben und mit euren Vorschlägen. Und
ja, und natürlich müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht überschneiden.
Ja, genau, das ist immer ganz ausgeklügelt.
Genau.
So wie heute dieser Fall mir einfach gestohlen wurde. Können meine bösen Blicke nicht sehen.
Ich hab's dir vorher gesagt, wann er spielt.
Ja, wann er spielt. Das erwartet sie von mir, dass ich das alles auswendig mache. Das ist Spaß. Ich höre das ja viel lieber von dir. Also es ist mir ein reines Vergnügen. So wie euch hoffentlich auch.
Enden möchte ich, wenn es euch Spaß gemacht hat, heute die Folge mit der ersten Strophe des bekannten Kinderreims, der jedoch faktisch nachweislich, hoffentlich habt ihr heute aufgepasst, zu hinterfragen ist. Denn er lautet wie folgt. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Also wie ihr hört, geht man hier davon aus, dass sie eine Axt nahm, was ja durchaus sein könnte. Mhm. Dann soll sie weiterhin ihre Mutter ja mit 40 Hieben erschlagen haben. Das ist ja nachweislich nicht der Fall gewesen. Und ihren Vater dann mit 41. Auch das ist nachweislich nicht der Fall. Das heißt, dieser Kinderreim, den ich etwas makaber finde, wenn man überlegt, dass das so eine Art Zählreim für Seilspringen war.
Mhm. Aber davon gibt es ja einige, ne, die sehr schön sind.
Ja, der ist bis heute sehr bekannt in den USA. Hat auch noch, soweit ich weiß, mindestens eine weitere Strophe. Aber da seht ihr, was passieren kann, wenn man einen Mord begeht und freigesprochen wird. Man wird verknustert in so einem hässlichen Kinderreim.
Ja, spannendes Thema, total. Und ich hoffe, das Thema nächste Woche gefällt euch und dir auch.
Möchtest du einen kleinen Hinweis geben?
Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einer gescheiterten Liebesgeschichte, einer Dreiecksbeziehung im schönen Frankreich.
Oh, ein bisschen Romantik, pünktlich zum Frühling.
Ja, Romantik auf allen Seiten.
Okay.
Ja, bis es nicht mehr romantisch ist. Ne? Bei uns bleibt es ja leider nie romantisch.
Also es driftet immer schnell ins Blutige ab. Das stimmt. Aber bis dahin bleibt standhaft.
Bleibt uns treu.
Genau. Freut euch auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Und wir verabschieden euch bis dahin und sagen goodbye.
Und auf Wiedersehen.
Bei Früher war mehr Verbrechen.
Dem historischen True Crime Podcast.